Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen aus Bern, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, den 14. März 2023. Die Schweizer wollen die Kernkraftwerke zurück, während der Nationalrat im Bundeshaus den Ausbau der sogenannten Erneuerbaren aber für eine industrielle Zivilisation nur beschränkt tauglichen Erneuerbaren forciert, auch unter Abbau von Umweltbestimmungen, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten hochgefahren hat, also hier sozusagen Schubumkehr, ungeachtet dieser Bestrebungen aus der Vergangenheit, aus der wohlstandsverwahrlosten Überflussvergangenheit, als man glaubte, sich solche eben sogenannten erneuerbaren Luftschlösser leisten zu können. Die Schweizer wollen gemäß einer neuen Umfrage die Kernkraftwerke zurück. Also der Soliditätssinn der Schweizer meldet sich zurück. Sie realisieren langsam, dass dieser überstürzte, auch von den Medien natürlich mit Trompetengetöse vorangetriebene Ausstieg aus der Kernenergie ein Aufbruch in die Sackgasse war. Und jetzt wollen sie das rückgängig machen. Die Tageszeitung Blick meldet, fast zwei Drittel sind dafür, dass man die Kernkraftwerke am Netz lässt. Es sollen sogar neue Atomkraftwerke gebaut werden. Vor allem die jungen Vertrauen der Kernenergie. Das ist eine kleine Zeitenwende, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich, noch vor wenigen Jahren war die Schweizerische Volkspartei die einzige, die sich aufraffte, um nach diesem Tsunami-Unglück in Japan hier an die Öffentlichkeit zu appellieren. Man war damals, ähnlich wie im Ukraine-Krieg, von den Emotionen, von den Fernsehbildern überwältigt und hatte die Auffassung, wie heute jetzt die Neutralität, die bewährte Kernenergie über Bord zu werfen. Also Emotionen können durchschlagen in der Politik, vor allem wenn auch die Politiker den Kopf verlieren und hier die Besinnung und die ruhige Übersicht fahren lassen. Und eine ähnliche Selbsthypnose, ein ähnlicher emotionaler Rausch, das ist wie wenn eine Büffelherde plötzlich einfach lostrampelt. Wie damals eben bei der Kernenergie, haben wir das jetzt beim Ukraine-Krieg gesehen. Und dann irgendwann meldet sich sozusagen aus den entlegenen Zonen, aus den Randregionen des Stammhirns, meldet sich dann der gesunde Menschenverstand zurück und die Schweizer realisieren, natürlich jetzt wieder früher als die Politiker, dass das ein Holzweg, ein Irrweg ist und man die Kernenergie zurück will. Gestern bis spät in die Nacht Diskussionen, Abstimmungen über diesen Stromausbau der Schweiz hier, diesen Links-Rechts-Kompromiss, die Erneuerbaren, die Windkraft spielt eine Rolle. Und ich sage Ihnen einfach aus meiner qualifizierten Skepsis als Journalist, ich meine, das ist doch der größte Wahnsinn, wenn die Schweiz jetzt hier Windkraftanlagen ausbaut und wenn sie da gezwungen werden sollen, auf jedem neu gebauten Haus eine Solaranlage zu installieren mit diesem tiefen Wirkungsgrad, wenn es nicht scheint, wenn wir keine Sonne haben, dann haben wir zu wenig. Weil ich will da nicht abstreiten, dass das alles seine Bedeutung haben kann, aber hier ist so viel forciertes politisches Wollen, so viel ideologischer Überdruck drin, dass man einfach misstrauisch werden muss. Die Kernkraft auch aus Umweltgründen, eine sehr naheliegende Energieversorgungsform, wäre eigentlich das Vernünftigste. Das hat man jetzt kaputt geredet, das hat man schlecht geredet. Und wenn man in Diskussionen ist, dann sagen Ihnen da diese grünen, grün-roten Experten, die angeblichen, die sagen Ihnen dann einfach, ja nein, das ist viel zu teuer und es lohnt sich nicht mehr. Ja, es lohnt sich nicht mehr, weil die Politik natürlich die Rahmenbedingungen verrammelt hat, weil man hier den Weg zubetoniert hat. Das ist wie in Los Angeles. Übrigens, dort haben sie einmal die Tramschienen zugemauert, auf Geheiß der Autoindustrie. Und deshalb gibt es da nur einen schwach ausgebauten öffentlichen Verkehr. Klar, sie können natürlich auch ihre eigenen Zukunfts- Optionen kaputt schlagen, zertrümmern, um sich da auf einen sogenannten erneuerbaren Irrweg zu begeben, aufs dünne, brüchige Eis von Energieträgern, die nun einfach auch nach dem ja, ganz normalen, grundlegenden Empfinden, dass eben nicht immer die Sonne scheint und der Wind sowieso nicht unbedingt die allerkräftigste Ressource der Schweiz ist. Das ist doch einfach ein Stumpengleis, das hier beschritten wird. Das ist eine der ganz großen Diskussionen natürlich, jetzt die Umfrage im Blick. Und das Zweite ist die Neutralität. Und hier beobachten wir jetzt eine Identitätskrise, meine Damen und Herren, der Neuen Zürcher Zeitung, das Zentralorgan des Freisinns, was immer davon noch übrig geblieben ist in Zürich, das Zentralorgan des Freisinns, das nun seit einem Jahr hier, ähnlich wie bei der ganzen Energiewende, da haben sie eben auch mitgemacht, da die Falken, die Tauben von der Falkenstraße, wie Roger Schawinski einmal sagte, da haben sie auch mitgemacht. Bei der Energiewende aus der NZZ sind da Ratschläge an die FDP ergangen. Ihr müsst grüner werden, ihr müsst grünliberaler werden. Also die NZZ hat dem Freisinn eine ganze Reihe von Ratschlägen gegeben in den letzten Jahren, die sich als falsch erwiesen haben. Und nachher hat dann die NZZ jeweils die FDP dafür kritisiert, dass sie die Vorschläge der NZZ umgesetzt hat. Man kann sie auch so machen. Und dann das Mäntelchen natürlich sofort umgehängt. Das geht dann sehr schnell bei den Kollegen an der Falkenstraße. Ich will da nicht zu böse sein, weil ich habe 7, 8 Jahre selber bei der NZZ gearbeitet, sozusagen im Elite-Juniorenalter von etwa 20, 21 bis ja, knapp 30 habe ich dort auch während der Studienzeit meine wichtigen journalistischen Prägungen erfahren und natürlich sehr, sehr viel Nützliches gelernt. Und damals war die NZZ noch eingefärbt von der klassischen, unerschütterlichen, freisinnigen Denkbastion. Ich bin noch aufgewachsen mit den Büchern und Leitartikeln, den gesammelten von Willy Bretscher, dem legendären Chefredakteur von 1933 bis 1968, während den Anfängen gegen die 68er-Bewegung und natürlich seine heldenhaften Verteidigungen der Neutralität. Aber die NZZ eben da etwas zeitgeistempfänglich und so gesehen auch ein guter Seismograph, ein gutes Stimmungsbarometer, ein Spiegelbild etwas des Mainstreams, auch immer wieder der Versuch, auf der richtigen Seite zu stehen, eben Stichwort Kernenergie, da raus und in dieses grüne Harakiri-Nirvana und auf der anderen Seite jetzt eben diese ganze Neutralität. Und da hämmern uns natürlich die NZZler seit einem Jahr die Ohren voll, die Schweiz müsse sich hier an die Seite der Ukraine stellen, die Fahnen werden gehisst, die Schweizer Fahne verschwindet, aber dafür das Gelb-Blau der Ukraine flattert an unseren Verwaltungsgebäuden. Das ist das Sinnbild für die Interessensverschiebung, die hier stattgefunden hat. Nicht mehr die Interessen der Schweiz, die nationalen Interessen sollen da leitend sein für unsere Behörden, sondern die ukrainischen Interessen der Fahnen. Und die ukrainischen Interessen, das sind oder haben sich mittlerweile herausgestellt, das sind ja dann vor allem auch die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika, die hier Europa wie eine Art, Haustier vorführen. Ja, die Europäische Union ist zu einer Art Haustier der Vereinigten Staaten geworden. Die EU hat etwas Dressiertes, etwas Haustierhaftes angenommen, ist sozusagen zum trojanischen Pferd. Sie kennen diese Erzählung, das trojanische Pferd. Da hat man ein Pferd gebaut, hat das in Troja hineingefahren. Die Trojaner haben das in die Stadt genommen während des Trojanischen Kriegs gegen die Griechen. Und in diesem Pferd waren dann die Griechen drin. Also dieses Pferd war ein feindseliges Pferd, beziehungsweise ein Pferd, in dem etwas drin war, was man selber eigentlich nicht haben wollte. Und so gesehen ist hier sind in dieser EU nun ganz tief drin die amerikanischen Interessen verpackt. Das ist nicht weiter überraschend, meine Damen und Herren. Die Europäer haben ihre Verteidigung vernachlässigt. Die Europäische Union ist ein institutionelles Rahmenwerk, das ganz gezielt die europäischen Nationalstaaten schwächt. Hier eine Art Kollektivismus hochgezogen hat. Also die EU definiere ich als, ja, die EU ist weniger als die Summe ihrer Einzelteile. Das sind beunruhigende Entwicklungen. Wir sehen das jetzt hier auf dem Boden in diesem Ukraine-Krieg, wo die Europäische Union im Prinzip einfach nach der Pfeife von Washington tanzt. Und das Ganze spielt natürlich in die Schweiz hinein, das spielt in die NZZ hinein, in unsere Medien, die auch sehr eng dran sind an diesen amerikanischen Interessen, die sehr transatlantisch daherkommen, und die Neue Zürcher Zeitung, ich sage das als Sympathisant und regelmäßiger Leser dieser Zeitung, die NZZ ist eine Nahkampfwaffe der NATO geworden. Sie ist sozusagen der schreibende Arm der NATO-Interessen in der Schweiz, und ich habe gelegentlich den Eindruck, dass auch da der Chefredaktor im Grunde für ein ganz ausgewähltes Publikum im Weißen Haus, im Oval Office schreibt, und vor allem diese Leser im Blick hat, wenn er sich mit Fragen der Neutralität, mit Fragen dieses Kriegs auseinandersetzt. Und ich habe hier eine ganz andere Auffassung. Ich glaube, die Schweiz ist eben ein neutrales Land. Und neutral heißt, dass man sich auf keine Seite schlägt. Das heißt nicht gegen die Amerikaner, heißt aber auch nicht gegen die Russen oder gegen die Chinesen, sondern die Schweiz hatte immer einen universalistischen Ansatz. Und ja, wir sind innerlich, menschlich, gesinnungsmäßig sind wir natürlich den Amerikanern näher als den Russen, als den Amerikanern. Doch wenn die Amerikaner befremdliche Tendenzen an den Tag legen, wenn sie in eine Art heiligen Krieg aufzubrechen scheinen, wenn sie betrunken und besoffen sind von ihrer eingebildeten eigenen Supergutheit, von ihrer Makellosigkeit und porentiefen moralischen Überlegenheit angeblich, dann haben wir in der Schweiz immer skeptische Stimmen gehabt. Dann hat vor allem auch die Weltwoche schon im Kalten Krieg als nonkonformistisches Blatt hier Fragezeichen gesetzt. Das wird dann natürlich verteufelt, dann sind sie sofort Moskau einfach, dann sind sie ein Stiefellecker des Kreml und ein Anti-Amerikaner, und dann kommen all diese primitiven, scheppernden Vorwürfe, die man aber getrost hier einfach ad acta schieben kann. Je scheppernder, je schärpelnder, je lauter und je schriller, desto verzweifelter in der Regel der Absender solcher Argumente. Nun also diese Neutralitätsdebatte, auch ein wichtiges Thema hier in der Neuen Zürcher Zeitung, und die NZZ eben eine Identitätskrise. Sie merken jetzt, dass dieser Krieg, anders als sie geglaubt haben, eben nicht einfach nur ein Durchmarsch ist da der Ukrainer. Selenskyj steht noch nicht vor Russland, vor Moskaus Toren. Die Russen gehen da einfach unerbittlich voran. Die Russen sind einfach überlegen, sie sind größer. Die Ukraine ist ziemlich ausgeschossen. Sie haben ein großes Problem, Leute zu finden, Munition zu finden. Auch die Russen da, schwierig natürlich im Detail hier die genaue Lage und Materiallage zu überblicken. Aber die Ukraine ist hier ganz klar in Schwierigkeiten, und diese Voraussagen, diese Jubelmeldungen, die Sie bei uns da immer gelesen haben, ja, die Russen am Boden, meine, das war fast schon wie ein wie Wehrmachtsdepeschen, haben sich da unsere Zeitungsberichte gelesen. Das stimmt einfach nicht, und das zeichnet sich jetzt ab, und immer mehr Leute stellen diese Forderungen auf, vor allem auch aus dem militärischen Sektor, aus dem echten Fachsektor, dass man von dieser Konfrontations-Eskalationslogik auf eine Friedens-, auf eine Gesprächs-, auf eine Verhandlungslogik, auf einen Verhandlungsweg zurückkehren muss. Allerdings ist das nicht ganz so einfach, weil der Westen nachweislich Putin über den Tisch gezogen hat, siehe die Aussagen von Frau Merkel zu Minsk. Und trotzdem verbreiten sich hier diese Friedenswünsche, Friedenssehnsüchte, auch in der Schweiz. Am Wochenende in Bern eine große Demo da, ein Aufruf mit Linken und mit Rechten, die sich da gegen diesen, die Kriegsteilnahme der Schweiz aussprechen. Zeiten ändern sich also. Also wir sehen auch in der Politik jetzt diese Bestrebungen, Waffen zu liefern, von der FDP vorangetrieben, von der SP. Auch das wurde von der NZZ alles begrüßt. Das ist jetzt gegroundet worden, hatte keine Chance, weder vor dem Bundesrat noch vor den National- und Ständeräten. Und das jetzt, das jüngste Mosaiksteinchen in diesem Stimmungsbild, das sich da dreht, eben ähnlich wie bei den AKWs, das ist jetzt das Interview vom Bundespräsident Alain Berset in der NZZ am Sonntag. Dort hat er gesagt, er beobachte in gewissen Kreisen einen Kriegsrausch. Da geht es ihm offensichtlich wie mir. Zweitens hat er gesagt, wir müssen müssen jetzt auf Verhandlungen setzen. Und drittens, die Schweiz dürfe vom Bewerten von der Neutralität nicht abrücken. Alain Berset, also für einmal hier als Pragmatiker, als einer, der auch als Sozialdemokrat hier ein paar unangenehme Wahrheiten für seine Leute aktuell ausspricht. Und das löst jetzt wiederum Widerspruch aus bei der SP, bei den Genossen. SP-Präsident Cedric Wermuth nun in einem großen NZZ-Interview greift er seinen Bundesrat, seinen Bundespräsidenten an, sagt, das ist der falsche Weg, wir müssen hier mitmachen. Also die NZZ, die ja doch so erpicht darauf ist, hier das richtige liberale Denken vorzuführen, anders als die Weltwoche. Wir sind ja weniger ideologisch festgelegt. Wir versuchen hier möglichst breit unterschiedliche Meinungen abzubilden. Die NZZ von alters her natürlich ein freisinniges Blatt. Sie möchten hier auch eine Denklinie festschreiben und konsistent bleiben. Und plötzlich sieht sich also diese NZZ jetzt im Bett gleichsam mit dem Kronzeugen Cedric Wermuth und der NATO und der vielleicht CIA. Hier ist die NZZ dann bald etwas einsam in der Schweiz hier als Speerspitze der militärischen Ertüchtigung und des gemeinsamen Kampfes gegen Russland. Hochinteressant, was sich da jetzt verschiebt. SP-Präsident auf Distanz zu Berset, Cedric Wermuth als Kronzeuge der neuen Zürcher Zeitung. Schwarzer Montag für amerikanische Regionalbanken. Ja, es kracht hinter diesen Bankencrashs, über die ich schon gestern etwas gesprochen habe. Vielleicht weniger, als ich, wie ich es gestern gesagt habe, falsch investierte Startups. Dahinter natürlich jetzt auch das Problem, dass sich für die Banken rächt, diese Politik des leichten Geldes, diese Inflationspolitik, wo uns die Ökonomen eingeredet haben, ja, die Inflation, die gibt's nicht mehr, die Inflation galoppierend in den USA, und jetzt muss Joe Biden hier und seine Leute müssen da die Schubumkehr machen, die Zinsen nach oben jagen, und das führt natürlich dazu, dass es für Banken dann sehr, sehr eng wird, dass die dann ihre Verbindlichkeiten nicht bezahlen können, beziehungsweise dass sie die Anlagen neu bewerten müssen, abstoßen. Das Ganze wird man dann nicht so schnell los, und jetzt eben eine Bank mit etwas Krypto. Und eine zweite hat es jetzt hier auch schon wieder erwischt, und da brennen jetzt doch schon ein paar Dächer lichterloh. Donald Trump hat sich eingeschaltet in die Debatte, und in einem seiner klassischen Tweets mit sehr vielen Großbuchstaben schreibt hier der Ex-Präsident: «With what is happening to our economy and with the proposals being made on the largest and dumbest tax increase in the history of the USA», also er spricht hier vom größten und dümmsten, von der größten und dümmsten Steuererhöhung in der Geschichte der Vereinigten Staaten, fünfmal, «Joe Biden will go down as the Herbert Hoover of the modern age», also Joe Biden wird in die Geschichte eingehen als Herbert Hoover, der moderne Herbert Hoover, ein tragischer Präsident, ein Amerikaner, ein Strahlemann der 20er Jahre, ein Republikaner, der aber mit seiner Politik ganz massiv dazu beigetragen hat, dass es zum Bankencrash gekommen ist und zur großen Depression in den 30er Jahren. «We will have a Great Depression far bigger and more powerful than that of 1929.» Also wir steuern auf eine große Depression zu, die noch schlimmer sein werde als die von 1929, schreibt Trump. Als Beweis führt er an: «The banks are already starting to collapse», also die Banken kollabieren als Folge dieser falschen Joe Biden-Politik. Donald Trump hier also der Mann, der als Präsident, was immer Sie von ihm persönlich halten mögen, als Präsident war er, hatten wir unter ihm ökonomisch Erfolg, also die Amerikaner, der Westen erfolgreich. Natürlich auch mit einer Politik, die sich jetzt rächt, einer Politik des billigen Geldes, und auf der anderen Seite auch diese ganze Friedenspolitik, Entschuldigung, die hier von Trump umgesetzt wurde. Ein Mann, der auf Twitter Krieg führt, aber in der Realität den Frieden, den Ausgleich, den Deal suchte. Intensiver Gegenstand der Berichterstattung auch diese große chinesische Volks- Kongress mit Xi Jinping. Also da ist ja die Feindseligkeit enorm gegenüber diesem neuen, offenbar Langzeitmachthaber Chinas, diesem neuen Kaiser von China, der bereits mit Mao verglichen wird, auch von Leuten, die in China leben, Schweizern, die einem da Unheilvolles berichten, die sagen, Xi Jinping zieht hier die Schraube der kommunistischen Machtherrschaft wieder an, mit verheerenden Konsequenzen für die Wirtschaft. Das ist natürlich schwierig zu überblicken hier aus Bern, diese einzelnen Schritte da richtig zu bewerten. Als Schweizer, auch als Schweizer Milizpolitiker, noch Politiker, kann ich nur sagen, uns Schweizern wird es nicht möglich sein, die Chinesen auf den von uns gewünschten Weg zu nötigen. Die Chinesen werden nicht am Schweizer Wesen genesen. Und unser Einfluss wird am geringsten sein, je arroganter wir Schweizer uns verhalten gegenüber den Chinesen. Also wenn wir uns diese branchenübliche, diese mittlerweile im Westen weit verbreitete Herablassung und dieses moralisch klappernde Reitpeitschengehabe zu eigen machen, dann werden wir sicherlich nicht mit den Chinesen kutschieren können. Die Schweiz ist ja so etwas wie auch ein Vorbild für China. Man spürt großen Respekt. Also mir geht das so, wenn ich mit chinesischen Vertretern hier zusammen bin. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir das nicht verspielen. Es gibt sehr viel Konfrontation, sehr viel Spannung jetzt in der Welt und die Aufgabe der Politik in der Schweiz scheint es mir zu sein, die Schweiz aus diesen Spannungen so gut wie möglich draußen zu halten. Die Schweiz darf nicht auch noch Öl ins Feuer gießen. Und die Medien haben hier eine ganz wichtige Aufgabe. Wenn Sie natürlich schon den Flammenwerfer anwerfen, wenn Sie mit dem Flammenschwert der selbstgerechten und scheinheiligen Empörung hier auf alles losgehen, was da draußen passiert, dann ist das natürlich der falsche Weg. Dann auch interessant hier Berichte heute Morgen, die Sie lesen können. Die USA profitieren und dominieren. Das Land baut seine Position als weltweit größter Waffenexporteur aus. Und das ist wichtig festzuhalten. Die Amerikaner, kein neutrales Land, ganz im Gegenteil, das sind die größten Geschäftemacher mit den Waffen weltweit. Und das muss man ganz deutlich herausstreichen gegen jene Stimmen, vor allem in der Schweiz und auch aus Amerika, die immer der Schweiz vorwerfen, wir Schweizer seien die ganz großen Waffenprofiteure, wir seien die großen Verscherbler und Verkäufer von Waffen mit unserer Neutralität, die ein verbrecherisches Geschäftsmodell sind. Also von diesen Amerikanern dürfen wir uns hier nicht herunterkaufen lassen, meine Damen und Herren. Die Schweiz hat ja die Schweiz verkauft mittlerweile gar keine Waffen mehr im großen Stil. Sie verkauft ja Munitionsfabriken. Wir haben ja, die Schweiz war so blöd. Die letzte Munitionsfabrik, Amotec, die Ruag, hat die an Italien verkauft. Zur Überraschung der Italiener, zur Überraschung von Herrn Beretta, hat die Schweiz diese Amotec verkauft. Mittendrin da die Schwester des heutigen FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt, die Schwester, die eigentlich die Rüstungsgüter verkauft, während der Bruder für die Erhaltung der Rüstungsindustrie in der Schweiz kämpft. Cherche la femme. Allerdings war auch Thierry Burkhardt damals mit Blindheit geschlagen. Er hat diesem Verkauf der Munitionsfabrik noch zugestimmt. Wie übrigens auch Ueli Maurer, der SVP-Bundesrat. Also die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Wir sprechen übrigens mit Thierry Burkhardt dann in der nächsten Weltwoche ein großes Interview. Da nimmt er auch Stellung zu den Vorwürfen, mit denen wir ihn konfrontiert haben, im Zusammenhang eben mit dieser Berichterstattung über die Ruag, wo seine Schwester im Verwaltungsrat sitzt, diese Ruag, diese Waffenschmiede, die da obskure Handelsgeschäfte betreibt mit alten Panzern in Italien, eben Schweizer Munitionsfabriken verkauft, ein Staatsbetrieb, von einem Deutschen geführt, glaube ich, ein Schweizer Staatsbetrieb. Also da haben wir sehr viele Ungereimtheiten und über das sprechen wir unter anderem mit Thierry Burkhardt. Wiederaufbau wird viel kosten. Auch die Schweiz wird Milliarden für die Ukraine aufbringen müssen. aufbringen müssen. Schauen Sie sich mal diese Formulierungen an in den Medien. Ja, überall hängen die ukrainischen Fahnen und jetzt müssen wir dann auch bezahlen für diesen Krieg zwischen zwei ehemaligen slawischen Staaten, zwischen zwei slawischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken. So ist es richtig. Ich meine, wieso müssen wir das zahlen? Da hat man sich einfach durch dieses Gutmenschengehabe in so eine Art Bringschuld hineingeredet. Allem voran unsere Außenministerin Jazio Gassis. Das ist eine schweizvergessene, heimatmüde Außenpolitik. Eine schweizvergessene, heimatmüde Außenpolitik, die die eigenen nationalen Obliegenheiten, die eigenen nationalen Interessen einfach ausblendet und sinnbildlich durch ausländische Interessen ersetzt, abzulesen, zu beobachten, eben an diesen überall flatternden Ukraine-Fahnen, sozusagen die flaggenmäßige Hirnwäsche, die sich hier unsere Behörden selber verabreicht haben. Schwindelgefühle in Hollywood. Der ganz große Abräumer war der Film Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe gestern schon bei den Kurzeinspielern ein komisches Gefühl gehabt. Ach, was ist das wieder für ein Film? Eine asiatische Frau gewinnt da alle Oscars. Irgendwie verschobene Realitäten. Ist das jetzt so ein typischer Vogue-Film, der da zeitgeistbedingt hochgejubelt wird und Mitarbeiter von mir, Kollegen, die diesen Film gesehen haben, bestätigen diesen Eindruck, der sei also ein Mist, dieser Film. Aber gut, das kann ich jetzt hier nicht selber bekräftigen. Ich kolportiere hier einfach ein paar qualifizierte Aussagen von meinen Kollegen. Ich bin ja ein Anhänger, ein Befürworter von Im Westen nichts Neues von Edward Berger, der eben in 4 Oscars gewonnen, ein riesiger Erfolg, ein riesiger Triumph, auch darunter den Oscar für den besten internationalen Film, leider nicht den Oscar für den besten Film, aber mein Verdacht hier, aber ich bin sehr gerne bereit, wenn ich dann diesen mehrfach preisgekreuzten Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once, nur schon der Titel kann man gar nicht aussprechen. Also da ist irgendwie etwas Ideologisches drin, habe ich den Eindruck, und auch in der Berichterstattung, in den Medien lese ich zwischen den Zeilen, Sie können ja nicht glauben, was Sie direkt lesen, Sie müssen immer zwischen den Zeilen lesen, in den Zeitungen, suchen die Oscars Anschluss ans junge Publikum, also Anbiederung scheint da auch im Spiel zu sein. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht Schweiz. Jetzt freue ich mich schon auf die internationale Ausgabe. Mal sehen, was ich da an interessanten Nachrichten, vor allem auch für unsere Freunde in Deutschland und in Österreich, zusammentragen kann. Bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Alles Gute und einen wunderbaren, beschwingten Start in diesen neuen Tag, in diesen Dienstag, der auch wieder, das müssen wir müssen uns wieder öffnen für die Schätze des Alltags, für die Perspektiven und Möglichkeiten, die sich einem jeden Tag bieten, meine Damen und Herren. Jeder Tag ist ein Geschenk. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.